Zu Beginn mal eine kurze Umfrage. Wer der hier anwesenden grillbegeisterten Menschen benutzt einen Gasgrill? Und wer schwört auf Kohle? Man hört ja immer wieder mal, dass Kohle so das einzig Wahre ist, ne? Und alle Gasgriller eigentlich nur Weicheier. Aber ganz ehrlich, dann bin ich sehr gerne Warmduscher und Gasgriller, weil mit Gas, es geht einfach unkomplizierter, einfacher und es ist schneller. Einmal am Hahn gedreht, Knopf gedrückt, wusch, Flamme ist da, Temperatur innerhalb von weniger Minuten erreicht und schon kann es losgehen. Allein dieser Anzündeprozess bei der Kohle, ey, das ist schrecklich. Mit Grillanzünder und Föhn, solchen komischen Kaminen und Briketts und schieß mich tot, alles total unkompliziert, langwierig, schrecklich. Als Jugendliche haben wir auch teilweise versucht zu grillen, da hatten wir noch keinen Gasgrill zur Verfügung. Und das war immer ein Drama. Ja, wir hatten Hunger und noch mehr Durst, wollten möglichst schnell, dass das Essen fertig ist. Also musste das Ganze mit dem Anzünden schnell gehen. Haben also eine ganze Packung Grillanzünder damit reingehaut. Das hat aber auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Und dann kam mein Kumpel Deli auf die Idee, dass man mit Spiritus doch eigentlich viel schneller so ein Feuer ankriegen kann. Wir hätten skeptisch werden müssen, denn der Kumpel war auch die Person, die sich regelmäßig mit einer Dose Deo und einem Feuerzeug die Augenbrauen, den Pony und sonstige Haare weggebrannt hat. Es kam, wie es kommen musste. Ich erspare euch jetzt die unschönen Details. Das Ergebnis war zweierlei. Erstens, ja, Spiritus ins Feuer zu schütten, lässt die Flamme wirklich hochlodern. Und zweitens, wir haben an diesem Abend dann doch nicht gegrillt und uns einen Döner geholt. Spiritus ins Feuer, darum soll es heute in der letzten Predigt unserer Reihe gehen. Seit 4 Wochen schauen wir uns zum Abschluss unseres Jubiläumsjahres an, wie wir die Leidenschaft für Jesus, die unser Leben bestimmen soll, erhalten und vielleicht auch noch so ein bisschen weiter anschieben können. Und heute kommt sozusagen die Zusammenfassung dieser Reihe, vielleicht sogar die Zusammenfassung des gesamten Jahres. Denn wir schauen uns heute den Grund dafür an, was ich in den letzten Wochen gesagt habe. Den Grund und auch die Möglichkeit. Spiritus ins Feuer. Der Titel dieser Predigt ist schon eines dieser total flachen Wortspiele, die ich so liebe. Spiritus ist Latein und bedeutet Geist. Und das Feuer ist natürlich unsere Leidenschaft. Der Heilige Geist ist es, der es uns ermöglicht, im Glauben zu wachsen. Er ist der, der uns alles möglich macht. Er ist der Kern all unseren Wachstums, unserer Leidenschaft. Und darum möchte ich mir heute zum Abschluss dieser Predigtreihe und zum Abschluss unseres Jubiläumsjahres mit euch ansehen, was und wie der Heilige Geist da wirkt und wie wir ihn für unseren Glauben nutzen können. Und dafür habe ich mir den Text über den Heiligen Geist überhaupt ausgesucht, das Pfingstwunder aus Apostelgeschichte 2. Und der Text wird jetzt gleich beim Vorlesen eine echte Herausforderung für mich, weil da doch einige ungewohnte Ortsnamen drin sind, über die man gerne mal stolpert. Ich stelle mich dieser Herausforderung gerne. Hier kommt Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie dann, ein jeder in seiner Muttersprache, Parther und Meder und Elamiter, und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen. Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll des süßen Weines. Das waren sie sicher nicht. Die Jünger waren voll, aber nicht voll mit Alkohol, sondern voll mit Heiligem Geist. Und dieser Geist Gottes schafft es, dass Hasenfüße zu Löwenherzen werden und ja, die sich vorher nicht aus der eigenen Wohnung herausgetraut haben, auf einmal eine weltweite Missionsbewegung starten. Und das zeigt sehr schön, was der Heilige Geist zu bewirken vermag, wie gewaltig seine Möglichkeiten und sein Einfluss auf andere Menschen ist. Aber da ist noch viel mehr, was der Heilige Geist tut. Und an dieser Stelle ist man als Prediger immer ziemlich versucht, in der großen Zwickmühle. Ich könnte jetzt hier eine ganze Lehre zum Heiligen Geist entfalten. Gucken, biblischer Befund, Altes und Neues Testament, und es wäre für das Thema sogar richtig gut. Aber dann rede ich am Text vorbei, den ich doch eigentlich auslegen will. Denn ich predige kein Thema, sondern ich predige diesen Bibeltext. Wenn ich mir den aber jetzt anschaue, komme ich vielleicht nicht zu den Punkten, die so gut zum Thema und zur Predigtreihe passen würden. Und ich versuche heute mal, diesen Spagat zu schaffen. Im ersten und längsten Teil der Predigt schaue ich mir wirklich nur den Text an, untersuche, was wir hier lernen können, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Und dann im zweiten Schritt lasse ich die Predigtreihe nochmal kurz Revue passieren und die Rolle des Heiligen Geistes dabei zu beleuchten. Los geht's. Es sind vor allem drei Dinge, die bei uns im Text ins Auge fallen, was der Heilige Geist im Leben der ersten Christen bewirkt. Das erste ist, er schenkt Mut, loszugehen. Jeder aufmerksame Leser wird sich bei diesem Text die Augen reiben, denn wir erleben hier die absolute Verwandlung der Jünger in ihrem Verhalten. Als die Jünger noch mit Jesus unterwegs waren, haben sie alle miteinander sehr gerne mal die Klappe aufgerissen, was ich ihnen noch nicht mal verübeln kann. Denn ich glaube, in der sicheren Lage, geschützt von Jesus, beeindruckt von den Taten, die um sie herum passiert sind, da fühlt sich wirklich alles machbar an. Die einen wollten Feuer vom Himmel fallen lassen und ein Dorf verbrennen, was sie nicht aufgenommen hat. Die anderen behaupten, jederzeit für Jesus sterben zu wollen und so weiter. Doch kaum war Jesus weg, dann geht das große Zittern los. Und auch hier kann man ihnen jetzt eigentlich keinen Vorwurf machen. Ihr Herr ist weg, auf den sie ihr ganzes Leben gesetzt haben, hingerichtet, alles aus und vorbei. Nur einer, der dem Verhafteten nachläuft, und der leugnet dann gleich dreimal, ihn zu kennen. Aber viel schlimmer das Verhalten der anderen. Die sind abgehauen. Noch nicht einmal zu seinem Grab haben sie sich getraut. Da mussten die Frauen hin, während sich die Männer versteckt und verschanzt haben. Und dieses Verhalten geht nach der Auferstehung weiter. Große Verunsicherung macht sich breit unter den Jüngern. Sie verkriechen sich in ihren Häusern. Sie bereden und beratschlagen, wie es weitergehen soll. Das war alles. Aber keine attraktive, einladende, nach außen hin wirksame Gruppe. Und das, obwohl sie von Jesus zweimal ganz deutlich den Befehl bekommen haben, in die ganze Welt zu gehen und das Evangelium, die frohe Botschaft auszubreiten. Ziel verfehlt. Und dann kommt Pfingsten und macht aus Angst Hasen Löwenherzen. Die Jünger werden von einem Moment auf den anderen feurige Evangelisten, verlassen die Sicherheit ihrer Wohnung und treten öffentlich auf, und das vor einer ganzen Menschenmasse. Die Apostelgeschichte berichtet, dass sich 3000 Menschen an diesem Tag bekehrt haben. Es werden also noch viel mehr Menschen da gewesen sein. Mich beeindrucken hier manchmal die 150 Leute, die sitzen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das sein soll. Sie fangen an, den Auftrag Jesu zu erfüllen, und es sieht wirklich so aus, als wusste Jesus, dass seine Jünger das alleine nicht hinbekommen. Erst mit seiner Hilfe, mit dem Heiligen Geist, kommt diese Sache ins Laufen. Gottes Geist schenkt den Mut, loszugehen. Und das gilt auch für uns heute. Ich finde, es ist ziemlich leicht, zu Jesus zu stehen und von Gott zu reden, wenn man sich im geschützten Rahmen, im richtigen Umfeld ist. Hier in der Gemeinde zu sagen, dass man Jesus toll findet, überhaupt kein Problem. Im Hauskreis über Jesus zu diskutieren, kein Thema. Im Seniorenkreis, im Glaubensgrundkurs, im Teenkreis, alles kein Ding. Aber wie sieht es denn in den anderen Bereichen deines Lebens aus? In deiner Familie, auf Arbeit, im Studium, in deiner Nachbarschaft, in deinem Sportverein? Was denken die Leute, wenn sie mitbekommen, dass du religiös bist? Jetzt auch einer von den frommen Spinnern, und nicht nur das, sondern du auch noch von diesem Jesus schwärmst, von dem du so begeistert bist, an den du glaubst. Ich glaube, das ist hart. Richtig, richtig hart. Aber es zu bleiben zu lassen, ist halt auch keine Alternative. Denn der Auftrag Jesu an seine Jünger von damals gilt auch uns heute noch. Wir sollen unser Christsein öffentlich leben, für unseren Glauben werben, zu Jesus stehen, weil er einfach das Beste ist, was uns in unserem Leben passieren konnte und wir das doch anderen weitergeben wollen. Und wie die Jünger damals überfordert uns heute auch dieser Auftrag. Aus uns heraus ist es unglaublich schwer, loszugehen und von Gott zu reden, zu unserem Glauben zu stehen, die ersten Schritte nach draußen zu machen. Meist langsam, Schritt für Schritt, aber Gottes Geist macht mobil und versetzt uns in die Lage, seinen Auftrag zu erfüllen. Das zweite ist, dass der Geist Gottes hilft, verstanden zu werden. Die Jünger standen da ja wirklich vor einer fast unlösbaren Herausforderung. Tausende Menschen aus vielen, vielen verschiedenen Ländern mit vielen verschiedenen Sprachen waren zur Zeit des Pfingstfestes in Jerusalem. Im Judentum gibt es drei große Wallfahrtsfeste, die man eigentlich nur vor Ort am Tempel in Jerusalem feiern konnte. So mussten alle Juden theoretisch dreimal im Jahr nach Jerusalem kommen. Und so doof diese Besatzung mit den Römern auch war, sie hatte auch ihre guten Seiten. Das hervorragende Straßennetz, was sie mitgebracht haben, und der Frieden, für den sie gesorgt haben, machten es möglich, dass erstmals wieder nach einer langen Zeit Juden aus der ganzen bekannten Welt sicher nach Jerusalem kommen konnten, um dort diese Feste zu feiern. Und die Stadt muss an diesem Tag, an diesem Fest, aus allen Nähten geplatzt sein. Das war richtig voll. Eine wahnsinnige Vielfalt, vielschichtiges Gemurmel und Gerede. Wahnsinn. Aber wie soll man diese Leute denn erreichen? Wie sollen die uns verstehen? Das geht in einer Zeit vor der Simultanübersetzung eigentlich nur mit Gottes Hilfe. Und die ist ja auch da, in Form des Geistes. Das sogenannte Sprachwunder von Pfingsten ermöglicht es, dass alle Leute, die die Jünger gehört haben, sie in ihrer Muttersprache, in ihrem Dialekt verstanden haben. Und sich so von der Botschaft Gottes, die ihnen ganz persönlich gilt, auch ganz persönlich angesprochen fühlen konnten. Solche Wunder bleiben heute meistens aus. Man könnte fast sagen, dass die moderne Technik solche Wunder überflüssig macht. Aber ich denke, der Geist Gottes ermöglicht es nicht nur, dass die Menschen die Sprache verstehen, sondern auch, dass ihnen die Inhalte ins Herz rutschen. Dass sie wirklich begreifen, was da gesagt wird. Dass sie verstehen, was das mit ihnen zu tun hat. Wenn ich mit einem durchschnittlichen Mittelfranken rede und ihm auf Deutsch erklären würde, was Sünde ist, dass er Vergebung braucht, dass Jesus Interesse an ihn hat, dann würde er mich verstehen. Er würde die Worte erkennen, würde kapieren, was sie meinen. Wunderbar. Aber er würde nicht wirklich verstehen, was es mit ihm zu tun hat. Er würde nicht sofort auf die Knie gehen und Jesus als seinen Herrn und Retter annehmen, weil er nicht kapiert, was das mit seinem Leben macht, weil er nicht versteht, was es mit ihm zu tun hat. Dieses Verstehen, das schenkt alleine der Heilige Geist. Genau wie damals die Leute sich gewundert haben, dass die Apostel in ihrer Sprache reden, wundern sich die Leute heute manchmal, dass sie es auf einmal kapiert haben, dass Gott etwas von ihnen will, dass es wirklich um sie geht und nicht um Formen, um Rituale, um Kirchenzugehörigkeit. Und das hat in den allerseltensten Fällen etwas mit rhetorischem Geschick zu tun, dessen, der die Botschaft erklärt. Klar, ich ringe seit über 15 Jahren damit, dass ich meinen Glauben so klar und verständlich wie nur irgendwie möglich vermitteln kann. Aber es ist und bleibt Gottes Geist, der dieses Verstehen schenkt. Darum kann uns heute dieses Wissen, dass Gottes Geist uns hilft, verstanden zu werden, ganz viel Druck nehmen. Natürlich, Leute, wir sind verantwortlich, dass wir in der Lage sind, auf Deutsch und nicht auf Hochkanaanäisch unseren Glauben zu erklären. Dass wir uns nicht hinter frommen Floskeln verstecken, sondern dass wir wirklich wissen, was wir glauben und es in normalem Deutsch den Menschen unserer Zeit weitergeben können. Unser Job. Wir müssen wissen, was für eine Sprache sie sprechen. Wir müssen wissen, was für Probleme sie haben. Wir müssen wissen, was für Dinge sie bewegen. Wir müssen ansprechend, attraktiv und begeisternd von Jesus reden können. Aber das wirklich, was bei den Menschen ankommt, dass es ihnen ins Herz rutscht, das liegt nicht an uns. Das ist Gottes Wirken. Das ist sein Geist, der durch uns wirkt. Und das dritte ist, der Heilige Geist verherrlicht Gott. Die Punkte, die ich bisher erwähnt habe, sind ja nicht zum Selbstzweck da. Es ist ja schön, dass der Heilige Geist mir Mut gibt, mich verständlich macht, aber das alles tut er vor allem mit einem Ziel. Er will Gott verherrlichen. In Vers 11 heißt es, und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Die Apostel reden, erfüllt vom Heiligen Geist, über die großen Dinge, die Gott getan hat. Sie erzählen von seinen Wundern, von seiner Macht, von dem, wie groß und wie toll Gott ist. Und das ist das Ziel von Gottes Geist mit unserem Leben. Der Heilige Geist hilft uns, in und durch unser Leben Gott zu verherrlichen. In jedem Moment, in jeder Phase. So, das heißt jetzt natürlich nicht, dass wenn der Heilige Geist in uns wirkt, wir von nichts anderem mehr reden als von Gott und seinen Taten. Es geht vielmehr darum, dass alles, was wir tun, von Gottes Geist gelenkt wird, dass es Gott verherrlicht. Jetzt weiß ich selbst, dass nicht alle meine Taten, meine Worte und vor allem nicht meine Gedanken dazu dienen, Gott zu loben und zu preisen. Da ist noch einiges dabei, was Gott leider noch nicht die Ehre gibt. Aber trotzdem verändert mich die Tatsache, dass Gott in mir ist. Sie verändert mein Reden, sie verändert mein Denken und sie verändert mein Sein. Der Heilige Geist treibt mich immer mehr dahin, dass ich mit allem, was ich tue, Gott verherrliche. Und das hat wiederum Auswirkungen auf die Menschen um mich herum. Andere Christen können sich vielleicht an meinem Verhalten ein Vorbild nehmen. Sie können sich vielleicht auch an meinem Leben orientieren, erkennen, was es bedeutet, Jesus in dem Bereich kompromisslos nachzufolgen. Und andere Menschen, die Jesus nicht kennen, können an meinem Leben, an meinem Reden sehen, was es heißt, mit Gott unterwegs zu sein. Wenn du ein fröhliches, ein ansteckendes Leben mit Gott lebst, dann hat das Auswirkungen auf die Menschen um dich herum. Und das verherrlicht Gott. Der Heilige Geist in uns ist der Motor, durch den wir Gott die Ehre geben. Und dieser dritte Fakt, diese Verherrlichung Gottes, ist eine wunderschöne Überleitung zu unserem Predigtmotto. Wenn wir Spiritus, also Geist, ins Feuer unserer Leidenschaft für Jesus schütten, dann wird das diese Leidenschaft so richtig explodieren lassen. Ich habe in dieser Predigtreihe mal wieder ganz viel mit Aufforderungen gearbeitet. Ich habe euch gezeigt, warum Gemeinschaft wichtig ist und euch versucht zu motivieren, diese Gemeinschaft zu leben, euch einzuklinken. Ich habe euch am Beispiel von Petrus und dem Gelähmten im Tempel in Apostelgeschichte 3 herausgearbeitet, warum Menschen zu dienen nicht nur Gottes Wille für uns ist, sondern auch gleichzeitig ein Wachstumsbooster für unsere Leidenschaft und euch dann verschiedene Wege aufgezeigt, wie das gehen kann und euch aufgefordert, es zu tun. Und letzte Woche ging es dann darum, dass ich gezeigt habe, dass sich Jesus nach Phasen der Aktivität, des Einsatzes in die Einsamkeit zurückgezogen hat, um Zeit mit seinem himmlischen Vater zu verbringen. Und auch hier habe ich euch wieder den Ball zugespielt und euch aufgefordert, euren Bedarf an Bergzeit abzuchecken und eure Form zu finden, aktiv zu werden. Und das ist legitim, würde ich wieder so machen. Aber es ist einseitig. Und der heutige Abschluss der Predigtreihe kann und soll diese Einseitigkeit so ein bisschen gerade rücken. Denn es ist Pfingsten, es ist der Heilige Geist, der uns zu all diesen Dingen erst befähigt, der uns die Sehnsucht nach Gemeinschaft ins Herz gibt, der uns motiviert und befähigt zu dienen und der uns hin zu Gott in die Einsamkeit zieht. Ich habe jetzt keine Zeit, die ganze Lehre vom Heiligen Geist hier zu entfalten, aber ein Vers ist da ganz wichtig. Denn das, was da in Apostelgeschichte 2 passiert ist, was wir eben im Predigttext gehört haben, das war eben nicht so ein Special für ein paar auserwählte Apostel. Es war nicht für diese Special Forces des jungen Christentums, dass es am Anfang möglichst schnell geht und dann wieder in ruhigen Bahnen verläuft. Und dann wurde der Geist wieder abgezogen, weil jetzt brauchen sie ihn ja nicht mehr. Im Gegenteil. In Joel 3, Vers 1 und 2 heißt es, wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar eure Sklaven und Sklavinnen will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Hier verheißt Gott, dass sein Geist all seinen Nachfolgern gegeben wird. Und nicht nur ein paar auserwählten Königen, Priestern, Propheten und Handwerkern am Heiligtum, sondern allen Kindern Gottes. Und dieses Wort aus Joel 3 erfüllt sich in Apostelgeschichte 2. Und das hat damit direkte, unmittelbare Auswirkungen auf uns. Denn wir sind diese alle Menschen. Wenn du an Jesus glaubst, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Dann regiert er dich, dann verändert er dich. Dann treibt er dich dazu an, Jesus ähnlicher zu werden. Dass es uns heute ab und zu mal gelingt, so zu handeln, zu reden, zu denken, wie Jesus es sich vorstellt, ist alleine das Resultat der Verheißung aus Joel 3 und deren Erfüllung in Apostelgeschichte 2. Der Heilige Geist, Gott in dir, bewegt dich dahin, befähigt dich. Und das kann ich jetzt eins zu eins auf unsere Predigtreihe beziehen. Und zum Abschluss dieser Predigt und unserer Reihe will ich jetzt genau das machen. Das ist dann nochmal eine schöne Wiederholung und gleichzeitig nochmal eine Erweiterung unseres Horizontes. Es gibt 1000 gute Gründe, nicht in den Gottesdienst zu gehen, sich keinem Hauskreis oder Zweierschaft zu suchen, sich nicht von anderen Menschen in die Karten gucken zu lassen, seine Zeit, sein Geld, seine Kraft nicht in die Gemeinde zu investieren. Es dennoch zu tun, das bewirkt sein Geist. Ich könnte euch zig Geschichten erzählen, wo ich keine Lust auf Hauskreis oder Hausbesuch oder eine andere Gemeindeveranstaltung hatte. Und Gottes Geist mich dann irgendwie doch hingetrieben hat, weil ich merkte, ich muss dahin. Und meistens waren dann genau das die Veranstaltungen, die richtig gut waren, wo ich Gemeinschaft neu schätzen gelernt habe oder eine besondere Gottesbegegnung hatte. Wenn Gottes Geist dich also zur Gemeinde drängt, gib ihm nach. Ähnliches Thema mit dem Dienen. Wie Falco schon gesungen hat, die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich, denn ich bin nur ein Egoist. Und ich glaube, er hatte recht. Und der innere Antrieb eines normalen Menschen reicht nicht aus, um anderen Menschen selbstlos zu dienen. Wenn ich die Wahl habe, Zeit und Geld für etwas Schönes für mich und die Menschen, die ich mag, aufzubringen oder zu tun, oder es für andere, mir fremde Menschen zu machen, dann liegt es mir immer näher, bei mir zu bleiben. Jetzt gibt es, das ist mir bewusst, verschiedene Faktoren, die es begünstigen, anderen zu dienen. Soziale Erwünschtheit, Prägung, Erziehung und so weiter. Aber der stärkste Faktor ist in meinen Augen eben, dass der Geist Gottes mich dahin verändert, dass ich meine eigennützigen Gedanken und Wünsche zurückstelle und mich Gott da zur Verfügung stelle. Gott drängt mich nicht nur im Einzelfall durch seinen Geist dahin, Menschen zu helfen, sondern er verändert mich auch wesenshaft, dass diese Motivation aus mir herauskommt, dass es für mich ein natürliches Verhalten wird, anderen Menschen zu dienen. Und da kann ich so viel appellieren an euch, wie ich möchte. Dagegen kommt nichts an. Bleibt noch die Bergzeit, das können wir ganz kurz machen. Ich vermute, euch geht's wie mir, dass ihr immer wieder mal keinen Bock auf Stille, auf Gebet, auf Bibel oder geistliche Auszeit habt. Weil es ist ja immer so viel zu tun, das Sofa ist so bequem oder das Bett so warm. Und auch hier ist es der Heilige Geist, der uns zu Jesus und zum Vater drängt, der uns entweder das Verlangen nach ihm gibt, das nicht aus uns kommen kann, oder der uns den nötigen Tritt in den Hintern gibt. Bei mir war, das muss ich zugeben, in letzter Zeit da auch ein bisschen die Luft raus. Ich habe alle Ausreden gefunden, die ich nur gesucht habe, um meine stille Zeit auf ein Minimum begrenzen zu können. Und dann hat Gott mir einen Freund vorbeigeschickt, der mich da mal wieder eingespurt hat, der im Rahmen unserer Zweierschaft mir da sehr deutlich die Leviten gelesen hat. Und auf einmal klappt die Bergzeit wieder, weil der Heilige Geist Dinge in Bewegung gesetzt hat. Das Feuer schüren, am Brennen halten, die Leidenschaft für Jesus nicht nur bewahren, sondern weiter voranbringen. Das ist die Sehnsucht, die ich habe. Für mich, für dich, für uns als Gemeinde. Und ich hoffe, dass ich uns in dieser Predigtreihe in einem Dreiklang aufzeigen konnte, wie das gehen kann. Bewusst werden, welche Wege es gibt, das Ziel zu erreichen. Gemeinschaft pflegen, Menschen dienen, Bergzeit einplanen. Konkrete Schritte planen und Wege gehen und sich dann voll dem Heiligen Geist ausliefern und sich von ihm verändern lassen. Und ich wünsche uns so sehr, dass wir dem Heiligen Geist da mehr Raum in unserem Leben geben und uns auf diese Wege machen und so unsere Leidenschaft für Jesus und seine Nachfolge anfachen. Amen.